D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Achtung, Achtung. Bei dem, was jetzt kommt, handelt es sich nicht um eine versteckte Werbung. Machen wir nicht. Wisst ihr.
Wollte ich trotzdem noch mal gesagt haben, könnte man nämlich versehentlich dafür halten.
Auf jeden McDonald's-Burger kommen zwei Gurkenscheiben, eine Messerspitze gehackte Zwiebeln und eine präzise Menge Senf und Ketchup.
Wo haben Sie die Dinger her?
Selbstgemacht.
Selbstgemacht?
Spezialanfertigung, so wie der Rest der Küche auch. Danach kommt die letzte Station, an der wir das ganze Ding zusammenbauen. Voilà, ein frischer, köstlicher Burger vom Grill zum Tresen in 30 Sekunden.
Verflixt, wie sind Sie nur darauf gekommen?
Nicht ich allein. Wir, Dick McDonald, mein Bruder.
Hi.
Gut, ich saß auch erst im Kino da und dachte, okay, 90 Minuten Werbefilm für McDonald's oder was? Ist es aber nicht. Der Film heißt The Founder und erzählt stattdessen eine der wirklich spannendsten und auch dramatischsten Wirtschaftswunder-Stories des 20. und 21. Jahrhunderts. Manch einer von euch hat vielleicht mal was gehört von den Brüdern McDonald mit den Spitznamen Dick und Mac und die hatten wirklich Mitte der 50er Jahre ein beeindruckendes Schnellrestaurant in Kalifornien in San Bernardino. In dem ging es zu, wie gerade eben gehört, weil die Brüder von den damals üblichen Schnellrestaurants extrem genervt waren. Bei denen musste man meistens im Auto warten, bis nach Ewigkeiten junge Mädels auf Rollschuhen mit Tabletts in der Hand rauskamen, um am Ende dann auch noch fehlerhafte Bestellung irgendwie ans runtergekurbelte Fenster zu klemmen. Ihr kennt diese Szenario aus zig 50er-Jahre-Filmen. Dick und Mac wollten aber einen Imbiss leiten, bei dem es nur drei Sachen gibt. Pommes, Hamburger und Milchshakes und die sollte man 30 Sekunden nach der Bestellung bereits in der Hand halten. Soweit, so schlau, der eine Imbiss lief tatsächlich auch damals schon wirklich wie bekloppt. Der Typ, der sich das in dem Filmausschnitt eben gerade alles zeigen lässt, mitten in diesem Schnellimbiss, der wiederum ist ein ziemlich erfolgloser Vertreter namens Ray Kroc, der schon mit zig Sachen versucht hat, irgendwie Geld zu verdienen, zuletzt mit einem achtarmigen Mixer. Und genau dieser Ray Kroc, gespielt von Michael Keaton, der wittert in dieser einen, Pommesbude, die Chance seines Lebens. Er ist hin und weg, er rückt den zwei McDonald-Brüdern nicht mehr von der Pelle und kommt dann mit der Idee schlechthin um die Ecke.
Franchise.
Wie bitte?
Franchise. Machen Sie einen verdammten Franchise draus. Es ist viel zu gut für nur einen Standort. Es sollte überall ein McDonald's geben, von Norden nach Süden, von Küste zu Küste.
Mr. Kroc.
Super Idee, Ray. Also jetzt mal so grundsätzlich. Das hatten die zwei Brüder aber vorher auch schon mal geplant. Hat nun nicht geklappt. Und warum? Weil keiner der beiden Brüder sich fünf teilen konnte, um die ganzen anderen Buden zu überprüfen. Qualität, Geschwindigkeit und so weiter. Also haben sie es wieder gelassen. Kroc belabert die zwei dann aber so lange, bis sie nachgeben, einen Vertrag aufsetzen tatsächlich und sich sagen, okay, dann soll er es halt versuchen mit unserem Schnellimbiss-System und Kroc nutzt die Chance seines Lebens. Fängt an, einen McDonald's nach dem anderen aus dem Boden zu stampfen, bis die ganze Nummer natürlich anfängt zu crashen.
Es ist ein Milchshake-Pulver. Kostet nur einen Bruchteil so viel wie richtige Eiscreme und braucht keinerlei Kühlung.
Ray. Ich habe es selbst gekostet und es schmeckt genauso wie ein echter Shake.
Einfach köstlich. Gibt's in Schokolade und gibt's in Vanille. Mir hat die Vanille geschmeckt.
Ray, wir haben kein Interesse an einem Milchshake, der keine Milch enthält. Da könnten wir ja auch Sägemehl unter die Hamburger mischen.
Der leckere Geschmack
ist absolut identisch. Derselbe Geschmack, aber der Gewinn schnellt dabei in
das
die
Das Getränk
Höhe.
Heißt Milchshake, Ray. Aus echter Milch. Jetzt und für alle Zeiten.
Der aufgeknallte Telefonhörer soll als erster Eindruck reichen. Wir haben auf der einen Seite zwei Brüder, die für ihr Produkt stehen, das sie erfunden haben. Und auf der anderen Seite Kroc, der die Chance auf Millionen wittert, egal wie er sie verdient. Ich kannte diese Story so nicht. Ich wusste irgendwie von diesen McDonald-Brüdern aber nicht, was für eine Schlüsselrolle dieser schmierige, ehemals total erfolglose Ex-Vertreter gespielt hat. Und vor allem wusste ich nicht, dass die Erfolgsgeschichte dieser Fast-Food-Kette auf einem derart krassen Drama beruht. Insofern schließe ich da ab, wo ich angefangen habe. Es ist kein McDonald's-Werbefilm, der da ab Donnerstag in den Kinos läuft. Dann hätte ich ihn euch nicht vorgestellt. Es ist eine wirklich packende Wirtschaftsstory, spannend, aber dann eben auch nicht reißerisch erzählt und sehr gut besetzt. Nicht nur durch Michael Keaton, auch die anderen Rollen, unter anderem Laura Dern, Patrick Wilson, sehr gut gecastet. Es ist viel stimmiger 50er, 60er Jahre Flair im Film und er hat trotz großer Nachkriegsaufbruchstimmung für einen Film dieser Art, er hat ein bisschen, aber dann doch erstaunlich wenig amerikanischen Pathos im Unterton. Sowas nervt mich oftmals sehr, hat der Film nicht oder wenn, dann wie gesagt wirklich nur ganz unterschwellig. The Founder heißt er, ist ab Donnerstag draußen, könnt ihr reingehen. So, ich habe mir jetzt gerade überlegt, dass ich diesen albernen französischen Akzent vom Eingang der Sendung an dieser Stelle nicht noch einmal wiederholen werde. Es rutscht mir so rein. Es ist wirklich schwierig für mich, über irgendwas Französisches zu reden, ohne in diesen albernen Akzent abzurutschen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Liebe für dieses wunderschöne Filmfestival, was da jedes Jahr stattfindet in Cannes an der Croisette, wo ich so gerne bin. Und das ist vielleicht auch schon das Problem, weil wir viel über Filmfestivals berichten. Ne, sei es in Cannes bei schönem Wetter, meist zumindest, oder sei es bei Kackwetter im Winter, unsere Berlinale, Freezing Cold. Oder die Filmfestspiele von Venedig oder die von Toronto. Filmfestspiele haben irgendwie den Duktus, über Filmfestspiele wird irgendwie berichtet. Dabei gibt es mittlerweile aber auch immer mehr interessante, größer und wichtiger werdende Serienfestivals. Genauso eins findet zurzeit statt in Paris, nicht in Cannes, aber dafür auch in Frankreich. Es heißt Seriemania, ist das größte europäische Serienfestival, das es gibt, findet schon zum 8. Mal in diesem Jahr statt. Und da haben wir deshalb auch D-Radio Wissen-Reporterin Simone Schlosser hingeschickt, um sich vor Ort für uns umzugucken nach den Neuheiten aus der Serienwelt.
Das Forum des Images ist ein Treffpunkt für Filmliebhaber mitten in Paris. Ein Zentrum aus Kinosälen im unteren Bereich einer modernen Mall. Diese Woche steht hier alles im Zeichen des Seriemania, dem ältesten und wichtigsten Serienfestival in Europa. Fast 60 Serien sind hier in diesen Tagen zu sehen. Insgesamt werden mehr als 20.000 Zuschauer erwartet. Die kommen nicht nur wegen Lost-Erfinder Damon Lindelof, der hier die dritte Staffel von Leftovers präsentiert. Leiterin dieses Festivals ist Laurence Herzberg. Seit 8 Jahren beobachtet sie ein immer größeres Interesse an europäischen Serien.
It's very interesting what are the shows that the people here are going to see, you know. Strangely enough, or oddly enough, it's not the American show that they want to see first.
Wichtig ist den Zuschauern nicht, woher eine Serie kommt, sondern dass sie gut gemacht ist.
The more edgy you are, the more you'll find an audience.
Eine Serie, die in diesem Jahr besonders gut ankommt, ist eine deutsche Serie, 4 Blocks. Die Geschichte eines arabischen Familienclans in Berlin-Neukölln. Es geht um Drogenhandel und Schutzgelderpressung, das Leben in der Kriminalität, den Traum vom Neubeginn.
Assalamu alaikum, Shabab. So, habt ihr nichts zu tun?
Entspann dich mal, ihr seid immer draußen, es ist heiß.
Wie bitte? Ich soll mich entspannen? Die Geschäfte laufen von alleine oder was? Ne? Was mit der Abrechnung um Skyline? Was mit der Grenzallee? Aber Karten spielen könnt ihr, ja? Abbas.
Der Berliner Filmemacher Marvin Krenn ist der Regisseur von 4 Blocks. Eine Mischung aus Sopranos und The Wire. Für die deutsche Serienlandschaft etwas ganz Neues.
Also ich wollte eine Serie haben, die man so in der Form noch nicht in Deutschland gesehen hat, vor allem nicht gerochen hat. Ich wollte, dass man weiß, wie die Sonnenallee riecht, wie es dort aussieht, wie die Leute sich dort anziehen, wie es sich dort anhört. So.
Auf der einen Seite ist 4 Blocks eine klassische Mafia-Geschichte mit spürbarer Lust am Genre. Auf der anderen Seite ist die Serie fest verwurzelt in Berlin der Gegenwart. Viele Rollen wurden besetzt mit Laiendarstellern aus dem Kiez.
Das ist schon ordentlich vermischt, das Genre und die Realität. Aber die Fragen, die ich mir gestellt habe, da versuche ich eine Antwort zu finden. Warum gibt es diese arabischen Clans? Woher kommen sie? Welche Rolle spielt die deutsche Regierung oder auch nicht? Und wie stark ist das Verhältnis zwischen der Exekutive und der Stärke eines Clans? So.
4 Blocks ist die deutsche Serie, auf die alle gewartet haben. Bildgewaltig inszeniert und brachial erzählt. Der Beginn einer neuen deutschen Serienwelle, meint Festivalleiterin Laurence Herzberg.
I think that in each country people are more difficult with their own industries than with others. It's the same with the French industry. People say, they're not that good. And I think that there is really a very good German trend. Look at Deutschland 83 for blacks, temples, it shows something else. It's not that hard at all, you know. There is something, a new wave.
Eine ähnliche Welle hat auch den Rest von Europa erfasst. Im vergangenen Jahr war Belgien der neue Hotspot für Serienproduktionen. Diesmal sind es die osteuropäischen Länder, die auf sich aufmerksam machen. Ein eigenwilliger russischer Science-Fiction-Thriller, eine polnische Ermittlungsgeschichte mit einem Touch von Twin Peaks. Allgemein sind Thriller noch immer das wichtigste Genre. Doch die Vielfalt an persönlichen Dramen nimmt zu. Nur ein Genre fehlt aus Sicht von Laurence Herzberg weiterhin.
It's still very difficult to make comedies and to make good comedies that can travel. But I mean, comedies are always not so hot than dramas. And maybe it's also a taste in the audience. Maybe people prefer to have strong, dark feelings than to laugh.
Dear Dick, this is about obsession.
Eine Ausnahme ist die amerikanische Serie I Love Dick.
This is about me missing you, even though I've never met you, Dick.
Nach dem gleichnamigen feministischen Kultroman von Chris Kraus, adaptiert von Transparent-Erfinderin Jill Soloway. Eine ebenso pointierte wie vielschichtige Serie zwischen Genderdebatte und Gesellschaftskritik, die ab Mai auf Amazon gezeigt wird. Stellt sich nur noch die Frage, wer diese Serien alle sehen soll. Auch das ist Thema hier auf dem Seriemania. Ernsthafte Sorgen macht sich niemand, denn noch boomt der Serienmarkt.
One day maybe people will say stop, because I cannot see everything. Because the thing is that it's very difficult for the audience. So you love a TV show, you love a drama, and then next year you want to go back because it's second edition, second season, but on the same time you have all these new shows appearing. But for the moment it still works.
Am Donnerstag startet ein Film in den Kinos, der beginnt mit dem ganz gewöhnlichen Albtraum vieler Menschen, wenn sie mit dem Duschen fertig sind.
Wir werden mit dem Wiegen beginnen.
Ist aber nicht nur die natürliche Scheu vieler Menschen vor der Badezimmerwaage, sondern auch die große Angst vieler Boxer, wie hier im Film Bleed for This. Vor dem Kampf kommt das Wiegen und davor muss oft krass geschwitzt werden, um nicht aus der Gewichtsklasse rauszuragen. Und so geht's hier im Film auch dem eher Leichtgewicht Vinnie Pazienza, gespielt von Miles Teller. Den kennt ihr bitte noch aus Whiplash, ansonsten wisst ihr selber, ne? Hausaufgabe bis nächste Woche Whiplash nachholen. Es ist Ende der 80er Jahre, Vinnie ist als junger Boxer auf dem Weg nach oben, hat eine vielversprechende Zukunft vor sich, muss aber auch ein kleines bisschen auf seine Attitüde achten. Er ist nicht gerade das, was man bescheiden nennen würde.
Ich will, dass du den Unterschied kapierst zwischen Risiko und Glücksspiel.
Risiko, Glücksspiel, nenn es wie du willst.
Nein, nicht wie ich will. Das, was wir hier machen, ist alles kalkuliert, okay? Wir wägen die Chancen ab und treffen eine Entscheidung. Das ist nicht Blackjack. Es geht nicht um Titten, Sonnenbrillen und coole Anzüge. Hier geht's ums Ganze. Es geht verflucht ums Ganze!
Risiko oder Glücksspiel, Vinnie ist ein Zocker, kriegt auch zwischendurch mal die Quittung dafür. Trotzdem zeigt der Karriereweg steil nach oben. Bis zu diesem schweren Autounfall, bei dem er Beifahrer ist und sich das Genick bricht. Von jetzt auf gleich alles vorbei ist. Karriere, große Klappe, alles futsch. Denkt man. So kennen wir das ja schließlich auch aus Clint Eastwoods Boxfilm Million Dollar Baby. Hier kommt's aber tatsächlich anders. Vinnie ist nicht gelähmt und damit das so bleibt, schlagen die Ärzte vor, den gesamten Nacken in einer OP zu versteifen. Der Deal wäre dann, laufen können, vermutlich ja, aber definitiv nie wieder boxen. Vinnie sieht das anders. Er besteht auf eine OP, bei der der Nacken nur stabilisiert wird mit Hilfe eines Halo, also so eines Fixateurkäfigs rund um Kopf und Nacken. Extrem schmerzhaft, extrem langwierig, aber Vinnie hat einen Plan. Er will das Comeback.
Hast du mal in den Spiegel gesehen? Ist dir das Ding da aufgefallen? Du weißt doch, was der Arzt gesagt hat. Du setzt dein Leben aufs Spiel.
Welches Leben? In dem Zimmer da oben?
Das ist ein Himmelfahrtskommando.
Nein, es ist nicht. Es ist ein Glücksspiel. Ja, das weiß ich. Wenn es je Zeit war, alles auf eine Karte zu setzen, dann jetzt.
Du kannst einfach nicht aufgeben.
Doch, könnte ich. Ich weiß genau, was ich zu tun hätte, um aufzugeben. Aber weißt du, was mir dabei Angst macht, Kev? Dass es so leicht ist.
es ist eine dieser Geschichten, bei denen man sich denkt, ja, klar, Hollywood, ich höre dir Trapsen, klassische Heldennummer und wann bitte kommt Sylvester Stallone um die Ecke? Dann fängt man an zu recherchieren und stellt fest, Vinny Pazienza gibt es nicht nur wirklich. Er war nicht nur ein Boxer, dem das in den 80ern so passiert ist, sondern er ist dieser Typ, der da auf der Leinwand von Miles Teller gespielt wird, der diesen Irrsinn, Comeback im Boxring nach einem Genickbruch wirklich versucht hat. Es ist natürlich ein bisschen Rocky drin in dieser Verfilmung. Die Musik tut da an einigen Stellen ihr Übriges. Es ist auch Million Dollar Baby drin und vielleicht auch ein bisschen The Fighter. Das ist aber alles nicht schlimm, weil diese Story eine neue ist, die da im Boxmantel Richtung Ring schreitet, weil sie eine wahre ist und weil dann auch noch der Look stimmt. Viel Dreck, Staub, kleine amerikanische Vorstadt-Gyms, in denen trainiert wird, keine glänzenden Pumping Iron Paradise Glitzerstudios oder sowas. Es sind Familien mit wenig Kohle für die Boxen. Die einzige Möglichkeit ist, irgendwie aus dieser White-Trash-Szene rauszukommen. Und das macht es dann am Ende wirklich stimmig. Miles Teller, wieder saugut. Auch Aaron Eckhart als dessen Trainer, der es mit ihm durchzieht. Ähnlich wie bei The Founder. Alles wirklich bis in die Nebenrollen sehr gut besetzt. Und auch hier, wenn ihr so Biografie-Stories mögt und Boxen für euch jetzt vielleicht nicht unbedingt der dämlichste Sport der Welt ist, meine Empfehlung, guckt euch Bleed for This an. Es geht eh vielmehr um das, wozu Menschen fähig sind, wenn Alternativen und Auswege fehlen, wenn der Glaube an egal was die sprichwörtlichen Berge versetzt, mehr darum, als sich irgendwie gegenseitig im Ring aufs Maul zu hauen. Ab Donnerstag im Kino, genau wie The Founder diese Woche, ein absoluter Tipp zum Reingehen. Das hier ist eine Stunde Film in eurem Lieblingsradio und hier ist Anna Wollner mit ein paar hörenswerten Neuigkeiten.
Die Radio Wissen.
Film News.
Nach 2 kommt 3. Haltet uns für bekloppt, dass wir da jetzt schon was drüber sagen. Aber irgendwo, tief in unseren eine Stunde Filmherzen, sind wir dann doch auch nur Fans. Und die freuen sich nun mal über die Aussage eines gewissen Regisseurs James Gunn. Der bringt uns nächste Woche den lang ersehnten zweiten Teil von Guardians of the Galaxy in die Kinos und hat uns schon jetzt versprochen, er macht auch Teil 3. Warum das eine gute Nachricht ist, obwohl Teil 2 noch gar nicht draußen ist? Weil wir Vertrauen haben, weil wir fest davon überzeugt sind, dass dieser Film nach dem Quasi-Testlauf in Teil 1 noch gardiger wird und wieder aus den bekannten Superheldenmustern ausbricht. James Gunn wollte es ursprünglich mit 2 Teilen gut sein lassen, weil es, Zitat Gunn, in Hollywood eine lange Tradition schlechter dritter Teile gibt, wie er in einem langen Facebook-Statement deutlich machte. Allerdings schrieb er da auch, dass sein Appetit auf das, was diese 5 Guardians noch erleben könnten, so groß sei, dass er einfach weitermachen müsse. Wir freuen uns auf Teil 2 jetzt und dann auf Teil 3 vom unveränderten, gewohnten Erfolgsteam. Klassiker statt Blockbuster. Als Pacific Rim 2013 in die Kinos kam, wirkte es für viele wie der Versuch, die größten Filmroboter aller Zeiten gegen die größten Filmmonster aller Zeiten antreten zu lassen. Eine Art Transformers vs. Jurassic World XXL. So oder so wurde ein Kassenerfolg draus und es war klar, Teil 2 würde kommen. Kommt er auch, Februar 2018. Allerdings ohne Hauptdarsteller Charlie Hunnam. Merkwürdig vor allem deshalb, weil er seinerzeit auch für eine potenzielle Fortsetzung mit unterschrieben hatte. Des Rätsels Lösung jetzt: Hunnam hatte sich zwischenzeitlich in ein anderes, zeitgleiches Projekt verliebt, nämlich das Remake des Steve McQueen-Gefängnisklassikers Papillon. Wie also rauskommen aus der alten Vertragsverpflichtung? With a little help from a friend. Pacific Rim-Produzent Thomas Tull ist ein guter Freund von Hunnam. Man habe sich lange unterhalten und Hunnam dann aus dem Vertrag rausgelassen, bevor der nur mit halbem Herzen gegen die Monster kämpft. Und wir sehen Hunnam dieses Jahr neben King Arthur noch ein weiteres Mal im Kino. Brolin macht den Quo. Nun sah es zwischenzeitlich doch wirklich so aus, als würde sich Russell Crowe den derzeit begehrtesten Filmbösewicht angeln und Cable in Deadpool 2 spielen. Alles Humbug. Nicht Crowe hat den Kabelanschluss bekommen, sondern Josh Brolin, wie jetzt aus dem Marvel Cinematic Universe bekannt wurde. Und das ist vor allem unter einem ganz bestimmten Marvel-Aspekt besonders. Die Rechte an Deadpool und den X-Men liegen bei Fox, die der Avengers bei Disney. Daher gibt es auch, bisher bisher keine Crossover der Figuren in einem Film. Josh Brolin wird daran zwar wohl auch nichts ändern, wird bei den Marvel-Fans aber trotzdem jetzt für ein breites Grinsen sorgen. Schon bevor er nun die Rolle als Cable in Deadpool 2 kriegt, hatte er schon für eine andere Bösewichtrolle unterschrieben. Für Thanos, den Oberwidersacher der, genau, Avengers in Infinity War. Damit ist er immerhin ein Schauspieler, der in beiden Marvel-Universen am Start ist. Für Brolin wird der Deal ein Portemonnaiefüller. Insgesamt 4 bis 5 Marvel-Filme sind aktuell mit ihm geplant, alleine mit diesen 2 neuen Rollen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
So, meine Lieben, nachdem wir heute schon vom großen europäischen Serienfestival Série Mania aus Paris berichtet haben, habe ich auch mal wieder eine für euch. Also eine Serie, die ich über die Osterfeiertage, muss ich echt sagen, so weggebinge-watched habe. Zumindest soweit das geht. Es ist nämlich mal wieder eine Netflix-Serie, die rechtemäßig noch an irgendwelche Fernsehsender gebunden ist. Daher gibt es jeden Mittwoch eine neue Folge. 13 von 22 sind aktuell draußen. Bis Halbzeit wollte ich warten, um mir mal eine Meinung zu machen. Über einen Mann, dessen erste große Serie ich geliebt habe und dessen neue Serie jetzt sehr an eine meiner anderen Lieblingsserien erinnert. Bitte, was? Ob es noch spannender geht, kann ich versuchen. Geht alles damit los, dass ein Mann, er, ziemlich entspannt in irgendeinem Regierungsbüro rumsitzt. Im Sweater, Füße auf dem Tisch. Seine Frau ist auch mit da, als das Telefon klingelt.
Hallo?
Hi, Daddy.
Wer ist da?
Deine Tochter.
Nein, das kann nicht sein. Meine Tochter schläft endlich. Ich habe ihr einen Gute-Nacht-Kuss gegeben. Und das ist schon fast 2 Stunden her.
Wann kommt ihr denn endlich nach Hause?
Das ist ganz egal, weil du dann nämlich schon schläfst, richtig?
Gute Nacht, Daddy.
Gute Nacht, Little B.
Oh, süß, oder? Mami und Daddy sind nicht zu Hause. Daddy sitzt nämlich nicht ohne Grund in diesem Raum, weit ab vom eigentlichen Geschehen. Er ist der amtierende US-Wohnungsbau- und Stadtentwicklungsminister Tom Kirkman, der genau da sitzen muss. Im Kapitol in Washington findet nämlich gerade die jährliche State of the Union statt, die bekannte Ansprache zur Lage der Nation, und da sind alle anderen, also die wichtigen. Präsident, Vize, der gesamte Kongress, alle Minister. Bis auf ihn. Warum der Wohnungsbauminister nicht? Weil er für diese Rede als sogenannter Designated Survivor ausgewählt und außer Reichweite geschafft wurde. Den gibt es in den USA wirklich, diesen designierten Überlebenden, falls der beinahe unmögliche Fall eines Anschlags auf das Kapitol eintreten sollte, bei dem alle Regierungsmitglieder ums Leben kommen. Kirkman schaut die Rede, dann reißt die Übertragung ab.
Herr Minister, legen Sie bitte das Handy weg.
Was zur Hölle ist?
Ich habe gesagt, weg mit dem Handy.
Erreicht uns die Meldung über eine Art.
Haben Sie noch andere Geräte dabei?
Bitte sehen Sie nach, Ma'am. Ist das Weiße Haus gesichert?
Der Bodyguard des Ministers kommt rein, nimmt Kirkman und seine Frau mit. Sie werden aus dem Gebäude geführt. Alles geht blitzschnell und zack sitzt Kirkman im Sweater immer noch mit seiner Frau zusammen in einer gepanzerten Limousine.
Mike, bitte, sagen Sie uns, was Sie wissen.
Das Kapitol ist angegriffen worden. Der Kongress, das Kabinett. Der Adler ist tot. Sir, Sie sind jetzt der Präsident der Vereinigten Staaten.
Das ist der verheerendste Angriff auf unser Land seit 9/11.
Und die Mitten?
Hat sich jemand zum Anschlag bekannt?
Nein, noch nicht.
Und damit beginnt eine wirklich, wie ich finde, hölle spannende Serie. Kiefer Sutherland als Minister eines wirklich belanglosen Ministeriums, noch dazu ein Parteiloser, als einziger Überlebender eines Terroranschlags auf das Kapitol. Ein Typ, der in der Politik bisher entweder gar nicht wahrgenommen oder belächelt wurde, ist plötzlich Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das wirklich Coole daran ist, der ist halt so ein totaler Anti-Frank Underwood, ne? Wir kennen das genaue Gegenteil aus der Kracher-Serie House of Cards mit Kevin Spacey als Ex-Congressman, der verarscht wird und sich dann dadurch rächt, dass er selbst mit aller Gewalt den Weg an die Spitze der amerikanischen Politik sucht. Dieser Tom Kirkman hier ist das genaue Gegenteil. Der will überhaupt nicht Präsident sein. Schon gar nicht einer, der nach einem derart verheerenden Attentat mit über 1000 Toten die gesamte amerikanische Regierung neu aufbauen muss. Was die beiden Serien gemeinsam haben, ist natürlich diese herrliche Undurchsichtigkeit amerikanischer Politik, dieses Ränkespiel zwischen allen, die da jetzt irgendwas zu sagen haben, dieses Ausstechen, das gegenseitige sich schneiden, das Allianzen bilden. Hinzu kommt bei Designated Survivor die Kiefer Sutherland 24-Komponente. Klar, denn es steht natürlich auch noch dieser krasse Terroranschlag im Raum, der jetzt ganz nebenbei auch noch irgendwie aufgeklärt werden muss. Logisch, dass so eine Serie dann so ganz ohne Pathos auch nicht auskommt.
Mr. President, Sie müssen jetzt stärker sein, als Sie jemals gewesen sind.
Mr. President, Sie sind live in 5.
Ich schwöre hiermit feierlich,
4,
dass ich das Amt des Präsidenten 3, der Vereinigten Staaten gewissenhaft ausführen werde. So wahr mir Gott helfe.
Unterm Strich ist Designated Survivor ein bisschen 24, ein bisschen House of Cards, aber auch ganz viel Eigenes. Ich habe mir die ersten 13 Folgen wirklich reingerissen und freue mich jetzt schon auf die nächste Morgenabend. Der Spannungsbogen läuft sehr gut, trotz der vielen Folgen. Das liegt an vielen unterschiedlichen, sehr spannenden Figuren, bei denen man auch fast nie weiß, auf welcher Seite die jetzt stehen. Und mittendrin Kiefer Sutherland, der diesen völlig überforderten Präsidenten einfach richtig gut spielt. Was manchmal ansatzweise ein bisschen nervt, so ein kleines bisschen, ist diese Gutmensch-Attitüde, die er dabei hat. Selbst wenn er als Präsident gar nicht mehr weiß, was er noch machen soll, dann verlässt er sich auf seinen Instinkt und auf so Tugenden wie Ehrlichkeit und Gerechtigkeit. Da wünscht man sich manchmal so ein bisschen mehr Frank Underwood in diesem Tom Kirkman. Vielleicht kommt das noch, keine Ahnung, wenn die Lorbeeren der Macht erst so richtig anfangen zu locken. Mal schauen. Kommen ja, wie gesagt, noch ein paar Folgen bis zum Ende der ersten Staffel. Das war sie, die eine Stunde Film, zumindest für heute, für diesen Dienstag, den 18. April. Nächste Woche Dienstag hören wir uns wieder auf diesem Kanal, wenn man das überhaupt heute noch so sagt, im Zeitalter der digitalen Medien. Ihr wisst, was ich meine, eine Stunde Film, D-Radio Wissen, nächsten Dienstag 20 Uhr. Bis dahin, habt eine schöne Woche, lasst es euch gut gehen. Tom Westerholt ist raus, bis dann und tschüss.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.